HR Info. Bilanz.
Mit Daniel Bauer. Was haben eigentlich Europawahl und Finanzmärkte miteinander zu tun? Auf den ersten Blick wohl nichts. Die Händler und Investoren gucken eher darauf, was schwarz auf weiß in den Geschäftsberichten der Unternehmen steht oder was sie in Konjunkturprognosen nachlesen können. Doch spätestens seit der Finanzkrise haben Politiker mit ihren Entscheidungen die Börse fest im Griff. Warum daher auch die Europawahl für die Finanzmärkte wichtig ist, darauf werfen Julia Hummelsieb und Claudia Wehrle jetzt einen Blick. Hier in HR Info Bilanz.
Solidarität bedeutet nicht Allgegenwärtigkeit. Aber Solidarität bedeutet, dass Europa da handelt, wo es gebraucht wird. Und dass es da dann stark und entschieden und wirksam handelt. Ich bin überzeugt, Europa ist unsere beste Chance auf dauerhaften Frieden, auf dauerhaften Wohlstand, auf eine sichere Zukunft.
Als Handelspartner ist die Europäische Union schlicht gegen uns. Sie exportiert ihre Autos und alles Mögliche zu uns und will aber nichts von uns kaufen. Das können wir nicht zulassen.
Unser Land braucht starke Führung durch diese ökonomisch und politisch unsichere Zeit, um den bestmöglichen Deal für den Brexit zu verhandeln, um für Großbritannien eine neue Rolle in der Welt zu finden. Denn Brexit meint Brexit und wir werden das erfolgreich gestalten.
Nur Europa kann uns eine Fülle von Möglichkeiten bieten, um die großen aktuellen Herausforderungen in der Welt zu lösen. Alle Herausforderungen, die uns erwarten, sind globale Herausforderungen, gegen die eine Nation, die nur auf sich selbst schaut, nur sehr wenig ausrichten kann. Brüssel, das sind wir. Das haben wir vergessen.
Man hat lange Zeit gedacht, Politik spielt eigentlich für Finanzmärkte nicht eine Rolle. Das sind Auseinandersetzungen, die betreffen nicht unbedingt die Substanz von Unternehmen, von Investoren. Aber das hat sich inzwischen verlagert. Wir sehen eben immer öfter, dass Politiker in Märkte weitreichend eingreifen und damit auch für die Finanzmärkte hochrelevant sind.
Friedrich Heinemann ist Professor für Volkswirtschaft an der Universität in Heidelberg und leitet am Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung den Bereich öffentliche Finanzen. Er schreibt, dieser Europawahl den größten Einfluss auf den deutschen und die europäischen Finanzmärkte zu, den jemals eine Europawahl hatte.
Einfach weil so ein Grundkonsens ins Wanken gekommen ist, so ein Grundkonsens, dass zum Beispiel europäische Integration eine gute Sache ist, dass der Binnenmarkt positiv ist, dass freie Märkte, offene Märkte gut sind, dass Multilateralismus gut ist, damit meint man die internationale Zusammenarbeit. Das scheint jetzt zu wanken und daher ist das so relevant auch für die internationalen Kapitalmärkte.
Ins Wanken kam alles mit der weltweiten Finanz- und der Eurokrise ab dem Jahr 2007. Die Finanzspritzen der Europäischen Union und die staatlichen Hilfen für die Banken haben die Probleme in den Finanzhäusern nicht beseitigt, sondern nur kaschiert. Ebenso wie die lockere Geldpolitik der Notenbanken die Finanzlöcher der nahezu bankrotten EU-Staaten wie Griechenland und Italien bislang nicht saniert hat. Auch die Ursachen der Probleme sind noch immer da. Vielen Mitgliedstaaten fehlt es an durchgreifenden Reformen, um soziale und politische Missstände zu beseitigen. Das führt zu Unverständnis bei vielen EU-Bürgern und macht die Europawahl daher zu der so oft betitelten Schicksalswahl. Etwa in Frankreich. Dort scheint die Entscheidung zu einer Abstimmung über die nationale Politik zu werden. Laut aktuellen Umfragen ist die liberale Partei La République en Marche von Staatspräsident Emmanuel Macron gleichauf mit der rechtspopulistischen und europaskeptischen Rassemblement National von Marine Le Pen. Beide stehen bei etwa 22%. Ein Sieg von Le Pen bei der Europawahl könnte Macrons ausbedeuten, glaubt Thomas Mayer. Er leitet das Flossbach von Storch Research Institute, eine Denkfabrik, die unter anderem ökonomische und politische Gegebenheiten untersucht, die das Handeln an den Kapitalmärkten bestimmen.
Das könnte von vielen Franzosen verstanden werden als ein Misstrauensvotum gegen Macron. Und er könnte damit, wie seine Vorgänger Hollande und Sarkozy gegen Ende seiner Präsidentschaft als lahme Ente, also als lame duck wirken. Und das könnte Le Pen eine neue Chance auf die französische Präsidentschaft einräumen.
In Großbritannien bekommt die Brexit-Partei von Nigel Farage, dem ehemaligen UK Independence Party-Chef, laut Umfragen rund ein Drittel aller Stimmen. Ein solcher Wahlausgang könnte im Land verstanden werden als Mandat für einen harten Brexit-Kurs, glaubt Thomas Mayer.
Es könnte dazu führen, dass Frau Mays Plan, mit einem geordneten Austritt die Situation zu bereinigen, schwieriger werden wird, dass womöglich in den nächsten Monaten ein Hard Brexiters die Regie des Brexit übernehmen könnte.
Nicht zuletzt bleibt insgesamt die Frage, mit wie viel Macht die populistischen und europakritischen Parteien ins EU-Parlament einziehen werden und was sie dort dann wie bewegen oder blockieren.
Das sind die Fragen, die auch am Finanzplatz Frankfurt heftig diskutiert werden. Unter anderem von Carsten Pschesky, dem Chefvolkswirt der ING Diba, dem Aktienstrategen Robert Halber von der Baader Bank und dem Chefvolkswirt der DK Bank Ulrich Kater.
Wenn die Anzahl der Sitze für EU-skeptische Parteien deutlich steigt, dann wird es Unruhe geben, weil dann die Finanzmarktteilnehmer Angst haben, dass Europa wieder jeden Moment auseinanderfallen könnte. Ist komplett überzogen, aber so ticken die Finanzmärkte.
Nur meine Befürchtung ist, dass eben dann wieder Christdemokraten, Sozialdemokraten zusammenarbeiten müssen und dann natürlich nicht der große Wurf kommt, dass man ein bisschen davon macht, ein bisschen davon, ein bisschen Ökologie, ein bisschen Ökonomie, ein bisschen Soziales, aber dass man die Reformen nicht anpackt, die ja wichtig sind, um Europa aus dieser Reibe zwischen den USA und China zu befreien. Wir werden ja von zwei Seiten angegriffen. Die Chinesen, die lieben uns, aber nur, weil sie das Beste von uns haben wollen, was wir haben, Industriegüterkultur. Und die Amerikaner halten ja nicht mehr schützend die Hand über uns, sondern zeigen uns, man muss es deutlich sagen, den Stinkefinger. Man muss also zusammenhalten und das muss Europa begreifen.
Aber man muss doch ganz klar feststellen, dass die Haupttriebkraft der europäischen Entwicklung nach wie vor bei den Regierungen der Länder liegen. Der Europäische Rat ist wesentlich bedeutsamer als das Europäische Parlament. Und insofern ist es jetzt in der Tat eine Stimmungsentscheidung, die sich aber nicht eins zu eins in Aktionen in der europäischen Politik umsetzen wird, sondern hier sind die europäischen Regierungschefs und Regierungen immer noch die treibenden Kräfte. Insofern ist es politisch und symbolisch von einer großen Relevanz, was jetzt für Ergebnisse aus der Europawahl rauskommen, von praktischer Relevanz weniger. Und deswegen werden die Reaktionen an den Kapitalmärkten auf das Ergebnis der Europawahl auch begrenzt bleiben.
Das alles geschieht zu einer Zeit, in der wir an einem Wendepunkt stehen, an dem die beiden großen Volkswirtschaften der Welt, USA und China, dabei sind, die Welt neu unter sich aufzuteilen. Und dabei zeigen sich beide Seiten kampfeslustig. So wie Moderator Kang Ru im chinesischen Staatsfernsehen.
China möchte diesen Kampf nicht, aber wir fürchten uns nicht davor. Wir haben den USA bereits klargemacht, wenn ihr verhandeln wollt, unsere Tür steht offen. Wenn ihr aber kämpfen wollt, dann kämpfen wir bis zum Ende.
Anfang vergangenen Jahres zettelt US-Präsident Donald Trump einen Handelsstreit mit China an, in dem die USA Waschmaschinen und Solarmodule aus China mit sogenannten Schutzzöllen belegen. Bis zum Sommer 2018 weitet Trump die Zölle auf chinesische Warenimporte aus, zum Schutz der amerikanischen Wirtschaft. Hintergrund: China liefert mehr Waren in die USA als umgekehrt. Das hat ein riesiges Handelsbilanzdefizit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zufolge. Unterm Strich beläuft es sich auf 375 Milliarden US-Dollar.
The largest deficit of any country in the history of our world. It's out of control.
Trump nennt es das größte Defizit eines Landes in der Geschichte der Welt. Er will es um mindestens 100 Milliarden US-Dollar drücken, fordert von China den Abbau von Handelsbarrieren und staatlichen Subventionen, wirft der Volksrepublik vor, geistiges Eigentum zu stehlen. China reagiert mit Strafzöllen auf amerikanische Produkte. Die weltweiten Finanzmärkte erzittern. China ist einer der wichtigsten Handelspartner der USA, 2017 mit einem Handelsvolumen in Höhe von mehr als 600 Milliarden Dollar. Der Streit dauert an. Zuletzt verhängt China 25% Strafzoll auf Warenimporte aus den USA. Die USA drohen im Gegenzug mit Importzöllen im Wert von 300 Milliarden US-Dollar.
Das 21. Jahrhundert begann wahrscheinlich nicht mit der Jahrtausendwende des Kalenders, sondern es begann wahrscheinlich mit dem Aufstieg von Xi Jinping in China und Donald Trump in den USA. Wir sind jetzt in einer Phase, in dem der Machtkampf zwischen der aufstrebenden Weltmacht China und dem Titelverteidiger USA offen ausgebrochen ist.
Für Thomas Meyer vom Flossbach von Storch Research Institute ist es eine Zeitenwende in der Staatenordnung der Weltwirtschaft. Die Pax Americana, also die Vorherrschaft der USA in der Welt, die nach dem Zerfall der Sowjetunion kurze Zeit sogar komplett unangefochten war, ist herausgefordert. Dadurch verändert sich auch politisch und wirtschaftlich die Situation für die Europäische Union. Sie stand seit ihrer Gründung unter dem Schutz der Pax Americana, aber insbesondere seit dem Amtsantritt von Trump als US-Präsident ist das anders. Denn Trump sieht die EU nicht als Verbündeten und Partner, sondern als feindliche Wirtschaftsmacht und Störfaktor. Auch für die Union verhängt er im Frühjahr 2018 Importzölle auf europäischen Stahl und Aluminium. Die EU reagiert ihrerseits mit Schutzzöllen auf Stahl und belegt US-Produkte wie Whisky und Erdnussbutter mit Importzöllen. Thomas Meyer.
Da in diesem Spiel der Großmächte mitzuspielen, fällt der Europäischen Union unheimlich schwer. Und ich sehe eigentlich auch keine Perspektive für die EU, dort mit einer Stimme zu sprechen und in diesen Konflikten, die sich da abspielen, ein eigenes Gewicht hineinzubringen.
Das Problem, die Europäische Union ist ein sehr heterogenes Gebilde. Politisch, aber auch was die Wirtschaftskraft und die globale Wettbewerbsfähigkeit betrifft. Seit der Finanzkrise haben vor allem südeuropäische Staaten mit Problemen zu kämpfen. Reformvorhaben sind in Stocken geraten. Länder wie Griechenland oder Italien haben immens viele Schulden angehäuft. Das macht die Sache kompliziert, findet Gabriele Wittmann, Volkswirtin bei der DK Bank.
Die Länder in Europa haben zu lange gedacht, sie können sich mit sich selbst beschäftigen und vergessen, dass sie international wettbewerbsfähig sein müssen. Hinzu kommt, dass diese kleinen Länder in Europa keine Chance haben gegen so große Spieler wie die USA, wie China.
Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, wäre gern zuversichtlicher. Denn die europäische Idee sei an sich wunderbar, findet er. Aber es gebe eine Menge Schwierigkeiten.
Wir haben sehr viele Fliehkräfte in der Europäischen Union, vor allem in der Währungsunion, weil es so unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wie diese Währungsunion aussehen soll, welche Rolle das Geld spielen soll, eine Zentralbank, die Europäische Zentralbank spielen soll. Wir sind alle in ein Korsett gezwungen und das provoziert natürlich politischen Widerstand. Das haben Sie in Griechenland gesehen, das haben Sie mit der Wahl der Links- und Rechtspopulisten in Italien gesehen. Und ich sorge mich um die langfristige Stabilität dieser Währungsunion bei sehr unterschiedlichen kulturellen Vorstellungen über geldpolitische Stabilität.
Noch steht Europa wirtschaftlich gesehen gut da. Deutschland gehört zu den größten Volkswirtschaften der Welt. Viele Menschen haben einen Job, sie haben also Geld zum Konsumieren. Und das tun sie auch. Das hilft der deutschen Binnenwirtschaft. Doch das Ringen um die Vorherrschaft in der Welt, die Zollstreitigkeiten, das alles bleibt nicht ohne Folgen. Vor allem für ein exportorientiertes Land wie Deutschland, das mit beiden Kontrahenten, also mit den USA genauso wie mit China, intensiv Geschäfte macht. Für Martin Lück, einem der Chefvolkswirte beim Vermögensverwalter BlackRock, ist klar, dass die deutsche Wirtschaft stark abhängig davon ist, dass der Welthandel floriere und funktioniere.
Man sieht jetzt schon, dass die Folgen spürbar sind. Der Welthandel hat deutlich nachgelassen vor dem Hintergrund dieser Gefahr, dass es hier deutlich höhere Zölle gibt, dass es eine Abschottung gibt, dass Freihandelsabkommen in Frage gestellt werden. Die Unternehmen investieren deshalb weniger, die Handelsströme kommen deshalb deutlich geringer rein. Und das ist für eine offene Volkswirtschaft, die sehr stark von Exporten lebt, wie die deutsche Volkswirtschaft, durchaus spürbar. Aber durchaus die Gefahr, je länger dieser Konflikt dauert, desto schlechter für die deutsche Wirtschaft. Irgendwann werden Unternehmen dann auch Arbeitskräfte entlassen. Das heißt, dort brechen die Einkommen weg. Die Menschen müssen dann zumindest temporär wieder auch sich auf die Arbeitsmarktunterstützung verlassen. Und die Schwäche aus dem Welthandel greift auf die Binnenwirtschaft über. Und es ist eine Frage der Zeit, wann das eben übergreift.
Christoph Trebisch, Professor für internationale Makroökonomie an der Universität Kiel, sieht das entspannter. Er leitet am Kieler Institut für Weltwirtschaft eine Forschungsgruppe zu internationalen Finanzmärkten und er warnt davor, den Einfluss der EU auf die Weltwirtschaft und die internationalen Kapitalmärkte zu unterschätzen.
Der europäische Binnenmarkt ist die größte Volkswirtschaft der Welt, das ist als Gruppe. Das ist die mächtigste Wirtschaftseinheit, größer als die USA, größer als China. Und was dort entschieden wird, der Zugang zu diesem Binnenmarkt, die Politiken, die dort in Europa getroffen werden, die prägen weltweite Regulierung, weltweite wirtschaftliche Politik. Und sollte das untergraben werden, dann ist das ein erheblicher Verlust, auch von Macht etwa für ein Land wie Deutschland oder Italien.
So sieht es auch Evelyn Gebhardt, SPD-Abgeordnete im und Vizepräsidentin des Europaparlaments im belgischen Straßburg. Für sie steht die Macht der EU-Abgeordneten außer Frage. Sie wirken bei allen Entscheidungen mit, für die die EU zuständig ist, legen im EU-Haushalt fest, wie viel Geld Europa wofür ausgeben darf, und außerdem verabschiedet es EU-Richtlinien, etwa zum Verbraucherschutz, wie die faktisch abgeschafften Roaming-Gebühren, also das günstigere Surfen und Telefonieren im Ausland, oder mehr Fahrgastrechte für alle EU-Bürger in Bussen, Bahnen und Flugzeugen.
Das ist auch alles europäisches Recht, das wir geschaffen haben, das wahnsinnig wichtig ist für die Bürger und Bürgerinnen, denn damit können sie sich auch berufen und sind nicht alleine gelassen.
Auch die Handelspolitik liegt mit in den Händen der EU-Parlamentarier. Volkswirtschaftsprofessor Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung.
Also wenn es darum geht, ein Handelsabkommen mit Drittstaaten zu verhandeln oder über Zölle, meinetwegen in Zukunft Vergeltungszölle gegen die USA zu entscheiden, das ist alles nur noch eine EU-Entscheidung. Und das sind natürlich Entscheidungen, die sind von weitreichender Bedeutung für Finanzmärkte, weil letztlich dadurch ja auch die Märkte und der internationale Handel von Unternehmen bewerkstelligt wird.
Kaum Einfluss aber hat das EU-Parlament darauf, was in die nationalen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten fällt, wie etwa die Steuer- oder Außenpolitik. Auch können die Abgeordneten keine eigenen Gesetze vorschlagen. Dieses Recht ist als Regierung der Union ausschließlich der EU-Kommission vorbehalten. Aber das EU-Parlament nutzt seine Macht, um die Gesetze nach seinem Willen auszugestalten. Etwa die Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Neuwagen haben die Europaparlamentarier wesentlich schärfer gemacht, als von EU-Kommission und nationalen Regierungen ursprünglich vorgesehen war. Mit in ihre Zuständigkeit gehört auch der Bereich der Finanzmarktregulierung.
Regeln zur Bankenaufsicht, zu den Eigenkapitalvorschriften von Banken, so Fragen, in welcher Höhe sind eigentlich die Spareinlagen der Menschen abgesichert, das ist alles Recht, das die Europäische Union setzt. Und das ist natürlich sehr, sehr relevant, denn das Vertrauen in die Banken ist ja auch ein ganz wichtiger Parameter für die Stabilität von Finanzmärkten und auf dem ganzen Gebiet der Währungs- und Geldpolitik selbstverständlich. Da ist es die Europäische Zentralbank, die dann im Grunde auch bestimmt, wie hoch die Zinsen sind. Das ist natürlich auch ein weiterer extrem wichtiger Einflussfaktor für Finanzmärkte.
Vor diesem Hintergrund, was könnte passieren, wenn bei den Europawahlen die europakritischen Vertreter mehr Macht und mehr Einfluss gewinnen? Die Ökonomin Gabriele Wiedmann von der DK-Bank fürchtet, dass dann künftig in Europa nationale Interessen noch stärker im Fokus stehen werden.
Europakritisch heißt im europäischen Kontext, wir wollen mehr nationale Sicherheit, Grenzen hochziehen, auch Zollgrenzen hochziehen, was am Ende für mich als Volkswirtin bedeutet, da dämpft man Wachstumsmöglichkeiten. Weil wo es Grenzen gibt, gibt es weniger Wachstum.
Für Jörg Krämer von der Commerzbank werden es die Europäer künftig wohl schwerer haben, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Auch er fürchte daher Schwierigkeiten, etwa bei den Gesprächen zu einem Handelsabkommen zwischen der EU und den USA.
Sie wissen, dass umfassende Handelsabkommen ja auch teilweise ratifiziert werden müssen von einzelnen Mitgliedstaaten. Und wenn Links- und Rechtspopulisten aus dieser Europawahl gestärkt hervorgehen, wird es natürlich auch in den einzelnen Ländern für die etablierten Politiker schwieriger, riskante Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel einem Freihandelsabkommen mit Amerika zuzustimmen.
Solche Szenarien sind keineswegs aus der Luft gegriffen.
Wir haben das schon gesehen damals, als es um das eigentlich unproblematische Freihandelsabkommen mit Kanada ging. Das stand am Ende ja wirklich auf Messerschneide, weil eine Provinz in Belgien nicht zustimmen wollte. Und das war ein Vorgeschmack auf das, was drohen könnte, wenn die politische Mitte in der Europäischen Union nach einer Wahl zum Europäischen Parlament ja einfach schmaler würde.
Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung guckt auf die Fakten.
Europa muss sich überhaupt nicht verstecken und Europa leistet kontinuierlich viel und wird getragen von einem großen Grundkonsens einer breiten Mehrheit. Aber gleichwohl werden natürlich die Kritiker lauter. Aber das muss man in die richtigen Proportionen setzen.
Und nach diesen Proportionen sind populistische und europakritische Parteien in den meisten europäischen Ländern in der Minderheit. In Deutschland erreicht die AfD laut aktuellem ARD-Europa-Trend etwa 12% der Stimmen. Insgesamt werden die Populisten und Europakritiker als Abgeordnete im EU-Parlament mit ihren Stimmen Gesetzgebungsverfahren erschweren, aber nicht verhindern können. Denn beim Blick in die Wahlprogramme zeigt sich, eigentlich bleibt den Populisten und Europakritikern nur ein Thema, bei dem sie sich einig sind: die Ablehnung von Migration.
Wir haben in Osteuropa, etwa in Ungarn, eine ganz klar populistische Regierung unter Viktor Orban, die aber überhaupt kein Interesse daran hat, ihre Märkte abzuschotten, den Binnenmarkt zu zerstören, weil auch ein Viktor Orban und seine Regierung genau weiß, dass ihr ganzes Wohlergehen, ihr ökonomischer Aufschwung davon abhängt, dass hier der Zugang da ist. Die italienischen Populisten sind letzten Endes auch große Anhänger von einem großen EU-Budget, das eben auch Kohäsionszahlungen an arme Regionen leistet.
Die AfD hingegen möchte solche solidarischen Transferleistungen innerhalb Europas komplett abschaffen, während die populistischen Parteien der südeuropäischen Mitgliedstaaten darauf niemals verzichten wollen. Thomas Mayer vom Flossbach von Storch Research Institute aber warnt davor, den Wahlerfolg der Populisten einfach nur hinzunehmen.
Vielmehr muss man sich fragen, warum haben diese Politiker so viel Zulauf? Was ist passiert? Und ich denke, dass man dann darauf stoßen wird, dass man doch seit der Finanz- und Eurokrise einen wichtigen Teil der Bevölkerung einfach nicht mitgenommen hat. Man hat eine Politik betrieben, von der sich viele Leute einfach benachteiligt fühlen.
Etwa beim Blick auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die unter anderem in deutschen Ballungszentren die Mieten- und Immobilienpreise stetig steigen lässt oder weiterhin hohe Gewinne am Aktienmarkt ermöglicht. Professor Christoph Trebisch forscht am Kieler Institut für Weltwirtschaft unter anderem, welchen Einfluss populistische und nicht populistische Regierungen auf die Entwicklung von Wirtschafts- und Finanzmärkten nehmen. Er sieht das Risiko, dass mehr Populisten im EU-Parlament tatsächlich die positive Rolle Europas in der Welt gefährden können. Allerdings eher auf lange Sicht.
Das ist sicherlich mit das größte Risiko für die zukünftige Handlungsfähigkeit und den Einfluss Europas in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt, populistische Regierungen verbringen alles andere als Wunder. Man sieht auch keinen systematischen Trend hin zu einem Wirtschaftskollaps. Anders sieht es mittel- und langfristig aus. Dort sieht man, dass populistische Regierungen langfristig nicht zu Wohlstand führen. Im Gegenteil, und gleichzeitig die Rechte der Bürger abnehmen und es autokratische Tendenzen gibt.
Europa muss sich nicht verstecken. Davon ist auch Robert Halver überzeugt. Er arbeitet seit vielen Jahren an der Börse, ist Aktienstratege bei der Baderbank.
Europa hat immer noch eine tolle Kultur, auch Bildung hat immer noch viele Menschen, die anpacken wollen. Das ist nach wie vor da. Die humanistische Aufklärung wirkt immer noch nach, dass man auch etwas erreichen möchte. Aber das muss man eben bündeln. Da kann nicht jeder machen, was er will. Und wenn man das hinbekommt, hätten wir gewonnen.
Für Ulrich Carter, den Chefvolkswirt von der DK Bank, ist vor allem der Euro ein großes Plus. Innerhalb weniger Jahre ist die Währung zu einer der ganz großen, wichtigen und starken Weltwährungen geworden. Im Prinzip zur einzigen Konkurrenz zum US-Dollar.
Da zeigt sich eben, was Europa für eine Macht haben könnte, wenn es seine Ressourcen bündelt.
Vieles, was Europa ausmacht, ist für uns selbstverständlich geworden. Die offenen Grenzen, die gemeinsame Währung, Austauschprogramme in Schulen oder Universitäten. Viele deutsche Unternehmen haben Dependancen im europäischen Ausland, schicken ihre Mitarbeiter zum Arbeiten in die EU-Mitgliedstaaten. Die beiden Ökonomen Carsten Pszeski von der ING Dieber und Ulrich Carter von der DK Bank machen sich keine Sorgen. Die Leidenschaft für Europa sei ausreichend vorhanden, sagen sie. Aber die Europäer müssen sich selbst finden.
So billig wie das klingt, eines der wichtigsten Argumente bleibt weiterhin Frieden, dass das Projekt Europa es geschafft hat, dass wir in Europa zusammenleben können, ohne uns permanent zu bekriegen, ist eine der größten Errungenschaften. Da kommt noch viel mehr hinzu, aber wirklich diese Leidenschaft bei allen zu entfachen, das ist die größte Herausforderung.
Ich glaube, dass Europa Schritt für Schritt seine Verantwortung erkennt, sich selbst gegenüber, aber auch der Welt gegenüber. Es ist vielleicht nur so, dass das Tempo ein bisschen gering ist.
Das Sprichwort politische Börsen haben kurze Beine gilt heutzutage also nicht mehr. Das haben Julia Hummelsieb und Claudia Werle in der Sendung HR Info Bilanz festgestellt. Diese Sendung gibt's auch zum Nachhören oder weiterempfehlen als Podcast auf unserer Internetseite hrinforadio.de. Am Mikrofon war Daniel Bauer.